Danke für diesen schönen Anfang. Es ist ja schon ganz anders, zu Corona-Zeiten hier oben zu stehen. Aber die Freude, trotz dieser Zeit hier stehen zu dürfen, überwiegt bei weitem. Ich grüße Sie alle ganz herzlich und auch die, die für uns unsichtbar dabei sind, die Schwestern, die oben im Mutterhaus mithören, und auch die Schwestern im Weitblick. Da grüße ich ganz besonders unsere Schwester Veronika im Weitblick, die heute ihren 90. Geburtstag feiern kann. Noch einmal herzliche Segenswünsche, liebe Schwester Veronika, auch von hier aus. Weil es nachher auch um Paulus geht, unter anderem, grüße ich Sie mit einem Wort von ihm aus der heutigen Losung. Paulus schrieb an Timotheus und damit auch an uns: Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. 2. Timotheus 1,13 steht das. Es gibt in dieser Zeit immer das gleiche Wichtige zu sagen. Sie können hier im Raum den Mundschutz abnehmen und Sie haben es schon getan. Wenn Sie aber mitsingen nachher, und dazu lade ich Sie herzlich ein, dann muss er schützen. Auch beim Hinausgehen muss er an seinem eigentlichen Platz sein, eben ein Mundschutz. Und durch unsere Fenster an der Seite muss es ja kein Gedränge geben, dann beim Hinausgehen. Man kann sich gut verteilen auf Fenster und Türen. Ich habe noch zwei wichtige Ansagen. Es ist Ferienzeit, darum trifft sich der Mittwochkreis in den kommenden Wochen nicht, voraussichtlich wieder am 16. September. Das ist noch lange. Und am kommenden Samstag beginnt der Bibelkurs. Wegen Corona kann er leider nicht hier im Mutterhaus sein, aber wie schön, dass er auf dem Michelsberg möglich ist. Man kann die Bibelarbeiten dann einfach nachhören, wer das möchte. Nähere Infos dazu kommen vielleicht am kommenden Sonntag. Die Bibelstunde am nächsten Sonntag hält Dr. Haniel Strebel, der in der ersten Woche beim Bibelkurs sein wird. Wir bitten Sie, dass Sie sich zur Bibelstunde anmelden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Wir freuen uns auch heute, dass Sie da sind. Und nun ist es Zeit, mit einem Lied zu beginnen. Der Text ist an der Leinwand zu sehen. Die alten Lieder, die wir am vergangenen Sonntag gesungen haben, sie waren bestimmt für manche von Ihnen auch eine Freude, für mich auch, und darum jetzt auch ein solches. Tut mir auf die schöne Pforte. Das ist ein Lied zum Beginn des Gottesdienstes. Ich habe leider aus den 6 Strophen eine Auswahl treffen müssen. Wir singen 1, 2, 4 und 6. Tut mir auf die schöne Pforte. Ab Vers 2 ist es einfach ein Gebet. Ich bete dann zum Anfang. Danke, Herr, es ist gut, so beieinander zu sein. Und es ist so gut, dass wir wissen, du bist da, mitten unter uns jetzt. Du hast dir etwas vorgenommen für diese Stunde. Du willst so gerne beim Hören auf dein Wort segnen. Du willst uns neu stärken und ermutigen zum Leben mit dir. Danke für dein Wort. Danke für deinen Segen. Herr, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren unser Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass uns so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. Sie haben vielleicht erkannt, zu welchem Lied diese Strophe gehört, die ich gerade eben gebetet habe. Gott ist gegenwärtig, ja. Und wir singen jetzt noch von diesem Lied Gott ist gegenwärtig die Strophen 1, 6 und 7. 1, 6 und 7. Es erscheint wieder hier. Da möchte man auch noch Amen sagen dazu. Ja, ob Sie sich schon mal überlegt haben, was man alles braucht, damit der dichte Verkehr auf unseren Straßen funktionieren kann. Vieles könnte man nun aufzählen, das erspare ich mir und Ihnen. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass der Verkehr auf den Straßen und auch der gesamte Bahnbetrieb auskommen könnte ohne Brücken? Es gibt viele davon. Brücken über Abgründe, über tiefe Täler, Brücken über Flüsse gibt es, Autobahnbrücken, kleine Fußgängerbrücken. Wie gut, dass es sie gibt. Und wie gut, dass es Brückenbauer gibt. In der Apostelgeschichte wird von einem Brückenbauer berichtet. Er baute seine Brücken auch für den Verkehr. Aber nicht für den Straßen- oder Bahnverkehr, sondern für den Verkehr zwischen Menschen. Im menschlichen Miteinander läuft vieles. Und manchmal läuft es auch nicht so gut. Da tun sich manchmal auch Abgründe auf oder Hindernisse. Da braucht es Brückenbauer. Er war ein Levit aus Zypern, also einer aus dem Stamm Levi. Sein Name war Josef, aber in der Christengemeinde in Jerusalem nannte man ihn Barnabas, was Sohn des Trostes heißt. Ich denke, Barnabas konnte Brückenbauer sein, weil er auch trösten konnte. Während meiner Vorbereitung hörte ich eine Predigt von Pastor Olaf Latzl. Dieser Mann in Bremen, der eine ganz klare Wortverkündigung hat und deshalb so sehr angegriffen wird. Er sagt, wir können Menschen des Trostes sein. Das war sogar sein Predigtthema. Wir Christen können Menschen des Trostes sein. Und Barnabas war ein Mensch des Trostes. Hoffnung für alle übersetzt das so, einer der anderen Mut macht. Und so erlebten ihn die Menschen in seiner Umgebung, sie erlebten ihn als Wohltat. Die Wohltat bestand auch in einer großen Gabe, die er für die Gemeinde gegeben hat. Das finden wir im Text in Apostelgeschichte. Aber Wohltat ist ja noch viel mehr. Sie zeigt sich nicht nur im Geben, sondern einfach im Sein. Und hier sage ich in Klammer dazu, vielleicht kommt Ihnen dazu derselbe Gedanke, der mir kam an dieser Stelle. Was für eine Bezeichnung haben die Menschen in meiner Umgebung für mich? Sagen Sie, sie oder er ist eine Wohltat? Oder das Gegenteil? Ich will jetzt nicht nennen, was das Gegenteil ist. Aber das Gegenteil ist das Gegenteil. Über Barnabas wird im Bibeltext einige Mal gesagt, dass er ein guter Mann war, voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ein Tröster und ein Brückenbauer. Woher hatte er die Ausrüstung? Wo gibt es die? Kann man sie kaufen, wie man zum Beispiel die Ausrüstung kauft zum Bergsteigen? Nein, man kann sie nicht kaufen. Man muss sie auch nicht kaufen. Es gibt sie als Geschenk. Aber die Voraussetzung dafür nennt uns die Bibel. Und nicht nur an einer Stelle. Ich will es mit einem Wort unseres Herrn sagen. Er sagt in Johannes 15,5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Aus der Lebensverbindung mit Jesus, die gelebt wird, kam das, was Barnabas war. Ein Tröster, ein Brückenbauer, eine Wohltat für seine Umgebung. Weil das Bauen von Brücken keine einfache Sache ist, darum habe ich ihn in meine Reihe der Lastenträger aufgenommen. Da besteht vielleicht nun ein Unterschied zu anderen Lastenträgern, um die es schon ging. Denn diese Last war dem Barnabas ja nicht aufgelegt. Er hat sich selbst dafür entschieden, Brückenbauer zu sein. Das auf sich zu nehmen, Brücken zu bauen, über Gräben und Verbindungen zu schaffen, wo keine oder keine mehr ist. Ich will drei Brücken erwähnen, die Barnabas gebaut hat. Die Apostelgeschichte berichtet davon. Zuerst baute er eine Brücke über eine große Kluft. Das ist die erste Überschrift über einen ersten Teil. Eine Brücke über eine große Kluft. Da war große Freude im Himmel. Denn einer hatte eine totale Kehrtwendung erlebt. Und was für einer? Aus einem Christenverfolger war ein Nachfolger von Christus geworden. Paulus erzählte es später vor König Agrippa so, Apostelgeschichte 26, die Verse 12 bis 16, da sagt er beim Rückblick, als ich nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag der hohen Priester, also zu verfolgen, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu lücken, also auszuschlagen. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf, stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Vor den Toren der Stadt Damaskus hatte es begonnen und in einem Haus in der Stadt ist es dann verbrieft und versiegelt worden durch den lebendigen Gott und dessen Bote Hananias. Paulus blieb danach noch eine kurze Zeit in Damaskus, predigte auch schon in der Synagoge, aber dann zog es ihn mit Macht nach Jerusalem. Von dort war er ausgezogen als Christenverfolger. Wegen dieser Tätigkeit war er natürlich in Jerusalem sehr gefürchtet gewesen und weit darüber hinaus. Aber nun war er ja kein Verfolger mehr, sondern ein Nachfolger. Und darum hatte er jetzt den großen Wunsch, in Jerusalem die Christen zu treffen, zu denen er ja jetzt gehörte. Er musste dann Damaskus verlassen, weil nun er dort ganz heftig angefeindet wurde. Und er wollte auch so gern zu den leitenden Männern der Christengemeinde in Jerusalem. Zu Petrus, zu Johannes, zu Jakobus. Von ihnen würde er erfahren können, was sie mit Jesus erlebt haben und was sie von ihm gehört haben. Das wollte er wissen. Vieles wollte er sie fragen. Er gehörte ja nun zu ihnen. Und dann erlebte er eine große Enttäuschung. Da ist zu lesen in Apostelgeschichte 9, 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger war. War sich Paulus gar nicht bewusst, dass ihn die Christen in Jerusalem in schrecklicher Erinnerung hatten? Wussten sie noch nicht von seiner totalen Umkehr? Oder konnten sie es einfach nicht glauben? Wie hatten sie Paulus denn in Erinnerung, so dass die Wunden noch nicht geheilt waren, die durch das Paulus Vorgehen als Verfolger entstanden waren? Er hat die Christen ins Gefängnis gebracht. Manche waren umgekommen. Ahnen wir die Kluft zwischen ihnen und Paulus? Ein großer Abstand war da noch zwischen Menschen, die aber jetzt zusammengehörten und die nun ihr gemeinsamer Herr auch zusammen haben wollte, zusammenführen wollte. Das war jetzt keine leichte Situation für Paulus. Die Christen in Jerusalem nun so zu erleben, er brauchte doch Hilfe jetzt. Das musste doch jetzt anders werden. Hilfsbedürftig war er und um an Pastor Latzels Predigt zu erinnern, er war auch trostbedürftig. Er brauchte Hilfe in dieser für ihn so trostlosen Situation. Uns sind solche Situationen auch nicht unbekannt, in denen wir hilflos und trostbedürftig waren. Vielleicht ist es mancher unter uns auch heute. Nun war ein Mann des Trostes nötig für Paulus, einer, der eine Brücke bauen konnte über den Abgrund. Barnabas hatte das Vertrauen der Apostel und er wusste, dass Paulus jetzt diese Brücke zu ihnen nötig hatte. Wie hat er dann die Brücke gebaut? Da lesen wir in Vers 27 in Apostelgeschichte 9, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln. Und im Urtext heißt es da, Barnabas nahm Paulus an der Hand, ist nicht schön, an der Hand und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der Herr mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hatte. Von da an konnte Paulus bei den Christen und auch bei den Leitern der Gemeinde in Jerusalem aus- und eingehen. Die Brücke war gebaut und sie hat gehalten. Einen großen Dienst hat ihm Barnabas getan. Eine Wohltat war das. Erkennen wir die Gräben, die Abgründe, die einen Brückenbau notwendig machen? Pastor Modersohn sagt, die Liebe hat ein scharfes Ohr und ein scharfes Auge und ein offenes Herz. Und er fragt uns dann, hast du auch das Ohr? Hast du das Auge und ein offenes Herz, das Herz der Liebe? Wir sind doch von Natur so selbstsüchtige Leute. Wenn nur ich, wenn nur ich. Das ist oft unsere Parole und das macht uns kalt den anderen gegenüber, die so dringend Wärme brauchen. Soweit Pastor Modersohn. Wie gut, dass es damals den Barnabas gab, den Mann des Trostes, den Brückenbauer. Schon einmal hat Paulus die Hilfe, ja sogar die Rettung erfahren durch einen Brückenbauer. Er hat es erlebt. Jesus Christus ist der kostbarste Brückenbauer. Dass er den Weg ans Kreuz gegangen ist, das hat die größte Kluft, die Kluft zwischen Gott und den Menschen überbrückt. Es gibt für Sünder keinen Weg zu Gott. Da ist eine große Trennung für alle Menschen seit dem Sündenfall. Das Kreuz und nur das Kreuz ist die Brücke über diesen Abgrund. Und jeder Mensch, der für sich nimmt, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat, der hat Zugang zum lebendigen Gott. Der darf Vater zu ihm sagen, der darf mit ihm leben und in der Ewigkeit bei ihm sein. Jesus hat die Brücke gebaut. Und da kam ich bei meiner Vorbereitung einfach ganz schnell an das Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Er ist gekommen, um Brückenbauer zu sein. Aus diesem Lied singen wir jetzt zwei Strophen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Es gibt einen zweiten Brückenbau des Barnabas, nachdem der Leitgedanke über den ersten Teil war, die Brücke über eine große Kluft. Nun der Gedanke über den zweiten Teil, die Brücke über eine weite Entfernung. Es ist in Antiochia geschehen. Da lese ich Apostelgeschichte 19, 11, 19 bis 24. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen sie bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Da ist die Rede von dieser Verfolgung durch Paulus. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging. Und als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Antiochia war die drittgrößte Stadt damals im Römischen Reich. Von Jerusalem war sie circa 450 Kilometer entfernt im Norden von Syrien. Als Stadt hatte sie auch so etwas wie eine Brückenfunktion, denn durch sie war die Gegend um das Mittelmeer mit den Handelszentren Indien und China und mit dem ganzen fernen Osten verbunden. Es war eine reiche Handelsstadt und in dieser Stadt gab es eine beachtlich große jüdische Gemeinde, weit von Jerusalem entfernt. Der Bericht von dem, was dann in Antiochia geschah, knüpft an Apostelgeschichte 8, 1 bis 4 an. Da wird uns berichtet, dass viele Christen zur Zeit der Verfolgung zerstreut wurden. Also sie sind geflohen wegen der Verfolgung. Paulus war der Hauptverfolger. Christen sind geflohen, auch bis nach Antiochia. Und wo sie hinkamen, verkündigten sie das Wort Gottes. Und zwar zuerst vor allem den Juden. So war es auch in Antiochia. Und dann entstanden aber auch Kontakte zu den Griechen und die Christen sagten auch ihnen das Evangelium. Im Urtext heißt es, sie sagten die frohe Botschaft auch den Hellenisten. Das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, ist immer auch Trostbotschaft. Denn es ist so trostlos, als Sünder zu leben, der nichts von Vergebung weiß. Und dann diese frohe Botschaft, es gibt Vergebung. Es ist eine Brücke gebaut von den Menschen zu Gott. Bedenken wir noch, wer das nun in Antiochia verkündigt hat. Das waren Verfolgte, wegen ihres Glaubens Verfolgte. Und sie waren mutig genug, weiterhin ihren Glauben und damit ihren Herrn zu bezeugen. Es hätte ja auch sein können, sie hätten gesagt, ab jetzt sind wir still. Davon reden wir nicht mehr, sonst werden wir wieder verfolgt. Nein, vielleicht ging es ihnen so, wie Petrus und Johannes einmal vor dem Hohen Rat gesagt haben. Wir können es nicht lassen, wir müssen es weitersagen. Also Menschen müssen diese gute Nachricht hören. Trostlose Menschen müssen von diesem Trost erfahren und von dieser Brücke. Und was geschah dann in Antiochia? Und die Hand des Herrn war mit ihnen, also mit denen, die da so mutig Christus verkündigten. Und eine große Schar wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn, einer heidnischen Stadt. Die gute Nachricht, dass in Antiochia Heiden zum Glauben an Jesus gekommen waren, kam auch nach Jerusalem. Dort waren ja die Verantwortlichen für die neue Bewegung. Darum wollten die Gemeindeleiter die Apostel nach dem Rechten sehen in Antiochia. Barnabas sollte das für sie tun, der Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Er kam als Brückenbauer nach Antiochia, als Verbindungsglied zwischen der Gemeinde in Jerusalem und der neuen Gemeinde in Antiochia, die aus Juden und Griechen bestand. Und die große Entfernung, die ich in der Überschrift über diesen zweiten Teil angesprochen habe, die bestand ja nicht nur in der messbaren Strecke von Jerusalem nach Antiochia, 450 Kilometer. Juden und Heiden sind auch weit voneinander entfernt, in ihrem Denken, in ihrer Lebensweise. Und dann kam Barnabas und er fand vor allem und zuerst viel Grund zum Freuen, als er diese junge Christengemeinde sah. Er wurde froh und er ermahnte. Er war mit offenen Augen gekommen, mit einem weiten Herzen und öffnete dann auch den Mund. Er handelte unter der Leitung des Heiligen Geistes, darum konnte er auch sehen, was da geschehen war in Antiochia. Er sah die Gnade Gottes. Ja, was heißt das denn? Man sieht sie doch normalerweise nicht. Nein, die Gnade sieht man nicht. Aber was sieht man? Ihre Auswirkungen kann man sehen. Und dieser Satz von der sichtbaren Gnade in der jungen Gemeinde ist mir wichtig geworden. Für mich persönlich und für Sie, für unsere Gemeinschaften und Gemeinden, sieht man die Gnade Gottes, wenn man in unsere Häuser kommt? Sieht man sie in unseren Versammlungen oder im persönlichen Kontakt mit uns? Merkt man, dass Gott an uns etwas tun konnte durch seine Gnade? Barnabas wurde froh über das, was er in Antiochia bei dieser neuen Gemeinde, dieser jungen Gemeinde der Christen gesehen hat und erlebte. Und er hatte ein großes Anliegen. Barnabas wusste, in welchen Hochgefühlen man sich bewegen kann, wenn die Last der Sünde abgenommen ist und die Freiheit in Christus angenommen. Die Katharine Buß, die sagte es so: Ich schwebte wie auf Luft. Also so war sie, hat sie praktisch vor lauter Freude abgehoben, sagen wir mal so. Abgehoben vor lauter Freude, weil sie Jesus gefunden hat. Es wäre ja auch seltsam, wenn die Errettung durch Jesus keine Freude auslösen würde. Aber eben, und das können Sie sicher bestätigen, ich auch, die Nachfolge geschieht dann nicht auf Wolken, sondern auf dieser Erde. Man ist in den Kampf gestellt, es gilt, Anfechtungen durchzustehen. Der Glaube kann hart geprüft werden, Schweres kann kommen. Barnabas machte den Mund auf, sagte ich vorhin, denn es war ihm ein Anliegen zu sagen: Bleibt mit festem Herzen beim Herrn. Hier klingt noch einmal Johannes 15,5 an, das ich vorhin erwähnte: Wer in mir bleibt und ich in ihm. Wir können unser Herz nicht festmachen. Es kann so trotzig und verzagt sein, so voller Bosheit. Unser Herr will uns schenken, dass wir in allen Schwankungen, die es immer noch gibt und immer geben wird, bei ihm fest verankert sind. So fest, wie die Rebe am Weinstock ist. Die Bindung an den Herrn befestigt uns. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das steht in Hebräer 13, Vers 19. Und Hoffnung für alle sagt es so: Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Wie schnell will uns auch etwas abbringen davon? Bleib mit festem Herzen beim Herrn. Das will Barnabas auch uns sagen, uns Christen. Und der Herr will es uns durch ihn sagen: Bleibt darum beim Herrn, weil es bei ihm das gibt, was ihr braucht zum Leben. Zum Beispiel auch den Trost in trostlosen, schweren Zeiten. Die neuen Christen in Antiochia werden es ja auch nicht so leicht gehabt haben in ihrer heidnischen Umgebung, aber sie hatten nun einen Tröster. Unser Herr selber ist der Tröster, der lebendige Gott wird einmal im Wort Gottes der Gott allen Trostes genannt, 2. Korinther 1, 3. Und Jesus Christus sagt: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33, so ist er zum Tröster geworden. Und der Heilige Geist, der heißt im Griechischen der Paraklet, das bedeutet der Tröster. Wir sind also gut versorgt mit Trost, wenn wir mit diesem Herrn leben. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Tröster. Wir haben viel Trost in unserem Herrn. Darum konnte Paulus später schreiben, nach der Schilderung von viel schwerem Erleben: Und wir sind alle Zeit getröstet. Was das heißt: Eine Schilderung geht voraus, wie schwer es war. Und dann: Aber wir sind alle Zeit getröstet. Die Christen in Antiochia lebten weiterhin in ihrer heidnischen Umgebung. Es gab bestimmt viele Versuchungen und Versuche in ihrer Umwelt, die sie vom Glauben an Christus wegholen wollten. Darum bleibt mit festem Herzen beim Herrn. Barnabas hat gut getan in Antiochia. Er war wieder einmal eine Wohltat. Er hat die Brücke gebaut von der Gemeinde in Jerusalem zur jungen Gemeinde in Antiochia. Sie gehörten nun zusammen und er hat die Brücke befestigt, über die sie schon gegangen waren. Die Brücke vom Heidenleben zum Christenleben, vom Verlorensein zur Rettung. Und Barnabas blieb in Antiochia, weil die Gemeinde immer größer wurde. Eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Darum brauchte Barnabas einen Helfer an seiner Seite. Und wieder, ein drittes Mal, war er ein Brückenbauer, war ein Brückenbau dran. Also das erste war gewesen, die Brücke über eine tiefe Kluft. Das zweite, die Brücke über eine große Entfernung. Und als dritte Überschrift, die Brücke aus einer großen Tiefe heraus. Kennen Sie es aus eigenem Erleben? Oder haben Sie schon miterlebt die große Tiefe, in die ein Mensch kommen kann? Das sind Zeiten der Trübsal, so hat Paulus sie genannt. Zeiten scheinbar ohne Hilfe, ohne Aussicht, ohne Trost. Zeiten, in denen es ziemlich dunkel ist, in denen man keinen Weg sieht und keinen Rat weiß. Ich kenne solche Zeiten auch. Aber auch das kenne ich es, weil ich es erlebt habe. Jesus ist der, der dann hat, was ich brauche. Es liegt nicht an ihm, wenn ich Mangel leide, wenn es mir an Trost fehlt. Er gibt gerne. Wir haben Trost in Jesus. Nur etwas kann es verhindern, dass sein Trost zu mir kommt. Das ist Sünde, die zwischen mir und ihm steht. Aber die muss ja nicht stehen bleiben. Aber warum rede ich überhaupt in diesem dritten Teil von einer Tiefe? Zu der Zeit, als in Antiochia so viele Menschen zu Christus gefunden haben, war im Leben des Paulus ein besonderer Zeitabschnitt. Er war einst mit großen Plänen als junger Mann von seiner Heimatstadt Tarsus nach Jerusalem gezogen. Eine Leuchte der Wissenschaft wollte er werden und er ist es auch geworden. Dann hat er zu Jesus gefunden und mit Freude von Jesus gesprochen. Aber wie kam es dann, dass er plötzlich wieder in Tarsus war? Zurückgekehrt, heimgekehrt, umgekehrt. Ich habe das jeweils mit Fragezeichen versehen. War es eine Rückkehr? War es einfach eine Heimkehr? War es eine Umkehr? Wie es dazu kam, erzählt Paulus in einem Rückblick, wieder in einem Rückblick, viel später, und zwar in einer sehr schwierigen Lage. Das finden wir in Apostelgeschichte 22, in wenigen Versen ab Vers 17. Paulus hatte bei den Juden in Jerusalem keine offenen Ohren gefunden. Er erzählt beim Rückblick, es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet. Also er hatte so etwas wie eine Vision. Gott wollte ihm etwas sagen und zeigen. Dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, den Herrn. Da sprach er zu mir, eile und mach dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Es war so weit gegangen in Jerusalem, dass es zum Aufruhr gegen Paulus kam. Er bekam dann im Tempel diese Wegweisung vom Herrn. Er sollte Jerusalem verlassen, das war hart für ihn. So hart. Er liebte dieses Volk, er liebte die Juden, gehörte ja selber dazu. Und wollte gerade in Jerusalem so gerne von Jesus reden. Und zwar zu den Juden. Und was sagt ihm nun der Herr? Sie nehmen dein Zeugnis von mir nicht an. Also, sie hören gar nicht auf das, was du ihnen sagst. Nicht, weil du unbrauchbar bist, Paulus, sondern weil ich einen ganz anderen Plan für dich habe. Das soll dir an der Ablehnung der Juden jetzt deutlich werden. Das war schwer. Das war unendlich schwer für Paulus. Im Römerbrief lesen wir von ihm, dass er sogar bereit wäre, seine eigene Seligkeit herzugeben für die Juden. Also lieber wollte er ewig verloren sein, wenn die Juden dafür gerettet wurden. Aber nun wollte der Herr, dass er aus Liebe zu ihm seinen Dienst tat und nicht vor allem aus Liebe zu den Juden. Merken Sie den Unterschied? Nun wurde ihm dieser Dienst in Jerusalem genommen. Und merken Sie auch, dass das auch eine Frage ist an uns. Was ist uns lieber als dieser Herr, als unser Herr? Es können ganz fromme Dinge sein. Er weiß es, er sieht uns und er kennt uns genau. Aufgaben können uns wichtiger sein und lieber sein als der Auftraggeber. Aber der noch so große Eifer im Dienst genügt unserem Herrn nicht und er soll auch uns nicht genügen. Kann eine Gefahr sein für die Beziehung zum Herrn, wenn wir sehr eifrig sind in dem, was wir tun. Es ist die Frage damals an Paulus und auch an uns, ob Jesus Christus so sehr der Herr unseres Lebens ist, dass wir mit dem Asaf sagen können, wenn ich nur dich habe, Herr, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Jetzt sollte der Paulus also Jerusalem verlassen. Einige Brüder aus der Gemeinde begleiteten ihn nach Caesarea. Von da zog er weiter nach Tarsus in seine Heimatstadt. Ich habe vorher gefragt, was tut er denn jetzt plötzlich in Tarsus? So ist es gekommen. Und von der Zeit, die er da verbracht hat, erzählt Paulus nichts. Vielleicht, weil es so eine schwere Zeit für ihn war. Wie würde es weitergehen? Ich denke, es war eine trostlose Zeit für ihn, mit viel Ratlosigkeit. Wir wissen heute, wie es dann für ihn weiterging. Er hat es noch nicht gewusst. Zwar hat es ihm der Herr schon in Damaskus durch den Hananias gesagt, er wird meinen Namen tragen vor Heiden. Aber wann und wie? Ich denke, dass sein Herr darauf gewartet hat, dass Paulus jetzt da in Tarsus an den Punkt kam, an dem er sagte, Herr, wie du willst und was du willst. Alle eigenen Wünsche und Pläne will ich jetzt loslassen. Es soll nach deinem Plan gehen. Gott hat ihn in die Stille geführt. Dazu ist mir aus eigenem Erleben wichtig geworden, dass der Herr auch bei mir und vielleicht auch bei Ihnen, ganz gewiss schon bei Ihnen, gewartet hat, bis ich das eigene Wollen und die eigenen Vorstellungen losgelassen habe und bereit war für das, was er jetzt vorhatte. Das kann mit unserem Alltagsleben zu tun haben, indem wir auch manches Mal denken, es muss aber doch so gehen. Es ist immer wieder eine wichtige Station, wenn wir dann sagen, Herr, du weißt es besser und ich überlasse es nun dir. Während dieser Zeit, als Paulus also wieder in Tarsus war, vielleicht wieder am Webstuhl und sich fragte, wie wird es denn weitergehen? Ich sehe den Weg nicht. In dieser Zeit ist in Antiochia dieses Wunder geschehen. Heiden sind zum Glauben gekommen. Eine Gemeinde ist entstanden. Und nun hat es den Barnabas nach Tarsus gezogen, Paulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein Jahr lang bei der Gemeinde und lehrten sie. Haben Sie die Brücke wahrgenommen, die Barnabas hier auch wieder gebaut hat? Ich brauche dich, wird Barnabas zu Paulus gesagt haben. Und er wusste vielleicht gar nicht, wie sehr Paulus auch ihn brauchte. Nein, hat sich Barnabas dann vielleicht korrigiert und gesagt, nicht ich brauche dich, sondern der Herr braucht dich und ruft dich. Und so hat ihn Barnabas auf den Weg gebracht, den der Herr ja schon vorgesehen hatte, auf den Weg zu den Heiden. Was für eine Hilfe jetzt, was für ein Trost, dass Barnabas gekommen ist, der Mann des Trostes, der wieder zur Wohltat geworden ist. Da erwähne ich noch einmal etwas aus der Trostpredigt von Pastor Latzl. Wir können als von Jesus Getröstete Trost weitergeben. Man hat nur zum Weitergeben, was man selber hat. Barnabas war der Mann des Trostes, selber getröstet und konnte weitergeben. Gelobt sei Gott, der uns tröstet, damit auch wir andere trösten können. Nun, in In Antiochia wird Paulus gemerkt haben, dass die besondere Zeit in Tarsus eine Vorbereitungszeit für ihn gewesen war. Sie war nicht umsonst gewesen für das, was dann kam, eingeplant vom Herrn. Und da ist mir wichtig geworden für mich und auch für Sie. Aus allem, was wir erleben und oft nicht verstehen, kann unser Herr und will unser Herr Vorbereitungszeit machen für das, was kommt, was wir noch gar nicht wissen. Dazu ist wichtig, dass wir Ja sagen zu dem Unverständlichen und oft Schweren. Dann kann der Herr etwas daraus machen für das Zukünftige. Das betrifft nicht nur die Dienste, die Aufgaben, sondern unser ganzes Leben mit seinen verschiedenen Situationen. Vorbereitung für das Zukünftige, das ist dann in der Hand des Herrn. Die beiden Männer, Paulus und Barnabas, blieben dann ein Jahr in Antiochia. In Apostelgeschichte 13 erfahren wir in den beiden ersten Versen, dass es einen Mitarbeiterkreis gab in der Gemeinde, zu dem sie gehörten. 5 Männer waren da zusammen. Ganz verschiedene. Was für Unterschiede und Gegensätze sind da in der Aufzählung zu erkennen. Und ganz gewiss war auch da immer wieder ein Brückenbauer nötig von einem zum anderen. Wie gut, dass Barnabas dabei war und wieder eine Wohltat. Gott schaltet ja nicht alle gleich, wenn Menschen Christen werden. Er hebt nicht alle Unterschiede auf. Jeder bringt seine Prägung mit. Das alles wird nicht eingeebnet vom Geist Gottes, aber der Geist Gottes und der Herr, sie wollen helfen, dass das miteinander gelingt. Auf diese Hilfe sind wir doch auch angewiesen, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, in Gruppen und Kreisen. Jeder hat doch so seine Mödele. Aber wir sind nie überforderte Leute mit dem Leben in der Gemeinschaft, eingeladene Leute. Eingeladen, alle Mühe und Not im Miteinander mit dem Herrn zu besprechen, durch den wir verbunden sind. Und vielleicht sagt er uns, dass wir auch Brückenbauer sein sollen, da wo die Verschiedenheit so deutlich zum Ausdruck kommt und er auseinanderbringen will. Barnabas war auch in dieser Gemeinde in Antiochia und in diesem Mitarbeiterkreis ein Brückenbauer. Und das Gemeinsame bei diesen so verschiedenen Mitarbeitern wird da genannt in Apostelgeschichte 13, 2. Sie dienten dem Herrn und beteten und fasteten. Und da sage ich zum Schluss noch etwas, was Pfarrer Siegfried Kettling sagte. Was verbindet die Christen denn? Also in aller Unterschiedlichkeit. Das eine, dass man in die gleiche Richtung schaut und horcht. Liebe heißt nicht, ständig auf den anderen zu schauen. Liebe heißt, miteinander in dieselbe Richtung zu schauen. Denn Jesus ist der eigentliche Brückenbauer. Echte Gemeinschaft unter Christen ist immer eine Dreiecksverbindung. Weil die Christen das zu wenig bedenken, wird sehr viel Kraft verbraucht. Soweit Pfarrer Kettling. Für Paulus und Barnabas war auch diese Zeit in Antiochia eine Vorbereitungszeit für das Kommende. Denn eines Tages redete Gott sehr deutlich: Sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann waren sie miteinander unterwegs auf der ersten Missionsreise. Unterwegs auch zu den Heiden. So viel zum Brückenbauer, zu diesen 3 Brücken und auch zu der Anfrage an uns: Können wir, wollen wir, sollten wir Brückenbauer sein? Ich möchte noch beten. Danke, lieber Herr Jesus, du bist der Brückenbauer. Du bist auch der, der wunderbar trösten kann. Und du willst uns auch leiten, mitten in unserem Alltag, auch in der kommenden Woche, dass wir wach sind dafür, wo und wann wir für andere eine Wohltat sein können. Lass uns nicht nur Wohltaten erwarten, sondern Wohltat weitergeben können und auch deinen Trost. Führe uns, Herr, und leite unseren Gang nach deinem Wort. Amen. Nun haben wir vorhin 2 Strophen gesungen aus dem Lied: Jesus ist kommen und auch der Segen unseres Herrn. Der Herr segne uns und er behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Und wünsche ich Ihnen, dass Sie noch gut nach Hause kommen, ehe das Gewitter nun vielleicht doch kommt. Darf ich noch fragen, ob jemand gefroren hat in dieser Stunde? Niemand, ich auch nicht. Also auf Wiedersehen und eine gute Woche.